Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Durch die heutige Sendung am Dienstag, den 22. April 2014, begleitet euch Mathieu. In der kommenden halben Stunde wird es um folgenden Themen gehen. Ich möchte einfach mal ein bisschen Luft bekommen. Menschen, die aus Ungarn weggehen. Und die Vorratsdatenspeicherung nach dem EuGH-Urteil in Österreich. Doch zunächst die Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Zunächst der Überblick. USA prüfen Verdacht auf erneuten Giftgaseinsatz in Syrien. Dubiose Schießerei in der Ostukraine. Polnischer Ministerpräsident für Europäische Energieunion. Türkisch-kurdische Jugendliche als Kanonenfutter im syrischen Bürgerkrieg. Erdogan macht Jugendlichen wegen Tweets während Gezi-Park-Protesten den Prozess. Thüringische Polizei testet österreichischen Wasserwerfer kaputt. Und nun das Ganze im Einzelnen. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Jen Psaki, hat eine Untersuchung der erneuten Giftgasvorwürfe gegen das Regime von Bashar al-Assad angekündigt. Das Regime soll am 11. April und in den folgenden Tagen Bomben mit Chlorgas bei dem Ort Kafr Saita abgeworfen haben. Die Vorwürfe kommen unter anderem von Elliot Higgins, einem Briten, der schon mehrfach den Gebrauch von bisher geleugneten Waffensystemen im syrischen Bürgerkrieg aufgedeckt hat. Higgins stützt sich auf Videoaufnahmen aus Kafr Saita, die die abgeworfenen fassartigen Bomben zeigen. Chlorgas ist die einfachste chemische Waffe. Es wurde erstmals vor genau 99 Jahren am 22. April 1915 von der deutschen Armee in Ypern eingesetzt. Später wurde es durch wirksamere Mittel wie Phosgen ersetzt. Als einfache chemische Substanz kann Chlorgas jederzeit hergestellt werden. Daher bedeutet die von der UNO betriebene Abrüstung des syrischen Chemiewaffenarsenals noch nicht, dass Syrien nicht in der Lage wäre, Chlorgas einzusetzen. Natürlich reicht die Analyse von Videos nicht für einen Beweis, dass wirklich Giftgas eingesetzt wurde. Um die Schuld für frühere Giftgaseinsätze in Syrien hat es eine lebhafte Diskussion gegeben, die noch immer nicht abgeschlossen ist. An einem Kontrollpunkt prorussischer Kräfte nahe der Stadt Slawiansk in der Ostukraine wurden mindestens 2 Männer erschossen. Russische Medien sprachen von 5 Toten und machten Mitglieder des rechten Sektors verantwortlich, die den Kontrollpunkt angegriffen hätten. Das russische Außenministerium sprach von der Ermordung unschuldiger Zivilisten durch den rechten Sektor. Russland und die Ukraine hatten sich auf die Entwaffnung und der bewaffneten Gruppen geeinigt, worunter aber jede Seite vor allem die Bewaffneten auf der anderen Seite versteht. Aus der Region kommen sehr unterschiedliche Darstellungen des Vorfalls. Der OSZE-Diplomat Mark Etherington traf sich mit dem selbsternannten Volksbürgermeister von Slawiansk, Vyacheslav Ponomarev, um über die Gefangennahme zahlreicher Bürger, darunter des bisherigen Bürgermeisters, zu sprechen. In einem Gastbeitrag für die Financial Times hat der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die Europäische Union zum Aufbau einer europäischen Energieunion in Analogie zur Europäischen Bankenunion aufgefordert. Das Ziel ist die Unabhängigkeit von Russland, wo die Länder der Union rund ein Drittel ihrer Öl- und Gasbedarfs einkaufen. Nach Tusk soll eine zentrale die Energieträger für die 28 Staaten zentral einkaufen und solidarisch verteilen. Es müsse mehr Gas aus den USA und Kanada eingekauft werden und vermehrt auf Kohle und Schiefergas zurückgegriffen werden. Beide Energieträger gibt es insbesondere in Polen. Ihr Einsatz ist aber aus Umweltgründen umstritten. Nach einem Bericht der türkischen Zeitung Radikal rekrutieren radikal-islamische Aufstandsgruppen wie An-Nusra aber auch Anhänger des Präsidenten Bashar al-Assad, türkisch-kurdische Jugendliche in der Südosttürkei für den Bürgerkrieg in Syrien. Die häufig aus konservativen Gegenden stammenden Jugendlichen würden entweder als Dschihadisten am Krieg teilnehmen oder als Söldner. Die Familien würden zum Teil ihren Söhnen über die Grenze folgen, um sie freizukaufen. In Izmir sind 29 junge Türkinnen und Türken wegen Tweets angeklagt, die sie während der Proteste nach der Räumung des Gezi-Parkes in Istanbul verfasst haben sollen. Andrew Gardner von Amnesty International hat den Prozess am Ostermontag beobachtet und Radio Dreieckland berichtet.
All of the evidence in the trial is tweets that they made about the Gezi Park protests.
Alle Beweise in diesem Protest sind Tweets, die die Angeklagten über die Gezi Park Proteste gemacht haben. Es hat in der letzten Zeit eine Menge Druck auf Twitter und die sozialen Medien in der Türkei seit den Gezi Park Protesten gegeben. Twitter war für 2 Wochen gesperrt und die Regierung fährt fort mit Anschuldigungen gegen Twitter und droht mit einem weiteren Verbot. Das ist der einzige Prozess, den wir je erlebt haben, in dem sich alle Beweise um Tweets drehen. Den 29 beschuldigten jungen Leuten wird vorgeworfen, andere zu Gesetzesbrüchen ermuntert zu haben. Die Gezi-Proteste waren illegal. Und daher war es auch illegal, Leute dazu aufzufordern, sich den Protesten anzuschließen. Einige werden auch beschuldigt, den Ministerpräsidenten diffamiert zu haben. Das Gericht hat den Ministerpräsidenten als Geschädigten und Nebenkläger akzeptiert.
Der Prozess wird erst im Juli fortgesetzt werden. Den Angeklagten drohen derzeit 3 Jahre Gefängnis, aber höhere Strafen sind ebenfalls möglich. Außer Twitter wurde auch YouTube in der Türkei gesperrt. Zwar hat ein Gericht die Sperrung bereits vor Wochen widerrufen, zugänglich ist YouTube deswegen aber noch lange nicht. Bei einem Probebeschuss mit Eiern, Tennisbällen und halbvollen PET-Flaschen ist es der thüringischen Bereitschaftspolizei gelungen, 3 große Beschädigungen an der gepanzerten Frontscheibe eines neuen Wasserwerfers anzubringen. Der Bund hat 87 Wasserwerfer des besagten Modells von der österreichischen Firma Rosenbauer gekauft. Der Stückpreis beträgt 900.000 Euro. Ein Test durch sogenannte Chaoten mit Steinen, Stahlkugeln und Molotow-Cocktails an dem 33 Tonnen schweren Fahrzeug steht noch aus.
Like bells sounding in my soul, makes me feel so happy, makes me feel so good. Like bells sounding in my soul, reminds me I am not alone. Early in the morning or traveling by night, like bell always present and its music always bright. Please come here and look at me. You can feel the music, it's not even real. I hear the light glow wherever I go, with different tones from my soul. Early in the morning or traveling by night, like bell always present and its music always
Vor gut 2 Wochen hat Ungarn gewählt. Viktor Orbáns Partei Fidesz erhielt erneut eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Kritiker und Kritikerinnen wie die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masowski sprechen von einer völkischen Wende und bezeichnen Ungarn als Ethnokratie. Viele Ungarn und Ungarinnen haben deshalb das Land verlassen oder planen es zu tun. Radio Dreieckland sprach mit Bogi aus Budapest. Sie erzählt Kollegin Caro, warum sie ihren Job als Lehrerin am Gymnasium gekündigt hat und jetzt nach Deutschland gehen will.
Du hast uns gerade erzählt, dass du vorhast, Budapest zu verlassen. Was sind denn deine persönlichen Gründe dafür, dass du von hier weggehen möchtest?
Also es gibt mehrere Gründe. Also ich bin eine Deutschlehrerin und ich sehe ganz große existenzielle Probleme. Also das sind der erste Grund und der wichtigste Grund ist ein ökonomischer Grund, also dass ich hier nicht meine 2 Kinder erziehen kann. Und außerdem ist die allgemeine Stimmung, die Öffentlichkeit und das tagtägliche Leben in Ungarn auf einen solchen Weg geht, was mir schwer zu ertragen ist. Und also ganz konkret, das sind überhaupt die Rollenverteilung, also wie das man in der Gesellschaft erfährt, also der total gewaltige Sexismus, was man tagtäglich erfährt, was alle Frauen tagtäglich erfahren hier und natürlich der Nationalismus. Und ich habe dann noch die Rolle der katholischen Kirche nicht erwähnt.
Kannst du vielleicht Beispiele geben für alltäglichen Rassismus, der dir in Ungarn begegnet?
Das größte Problem ist natürlich Zigeunerfeindlichkeit, was man überall hört, auf der Straße, in der Schule, im Radio und überhaupt. Also das ist die extremste Erscheinung des Rassismus. Und das Problem ist, dass es auch noch in solchen Gruppen zur Erscheinung kommt, die sich als Punk nennen oder als Alternativ nennen. Ich finde, das ist eigentlich ganz charakteristisch für die heutige Gesellschaft und immer extremer.
Wie weit geht es? Also werden da Äußerungen gemacht oder kommt es zu Gewalt?
Beides natürlich. Äußerungen auch. Also es gibt einen Spruch gegen Roma, das ist die Roma-Kriminalität. Das ist so tagtägliches, das ist das Wort, was gegen Roma benutzt wird. Aber es gibt auch gewalttätige Aktionen, auch in kleineren Dörfern, aber auch in der Nacht auf der Budapester Straße. Ja, dass Roma angegriffen werden. Und überhaupt ganz anderes behandelt werden. Roma-Frauen zum Beispiel in Krankenhäusern und auch auf Arbeitsplätzen.
Ist es im Bewusstsein von den Menschen, dass es Diskriminierung gegen Roma gibt?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist keine Diskussionsfrage bei den Menschen. Also sie fragen sich nicht nach. Es gibt ganz wenig solche bewusstere Menschen, die danach fragen und überhaupt.
Kennst du Gruppen, die sich für die Rechte der Roma einsetzen?
Ja, es gibt schon, und auch von Romas organisierte. Aber eigentlich, was man hier merkt, es gibt immer so kleinere Gruppen, auch antirassistische Gruppen oder feministische Organisationen. Aber irgendwie, also das ist einfach keine Öffentlichkeitsdiskussion.
Was hat für dich persönlich den Unterschied gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt weg von hier?
Ja, also das ist die ökonomische Situation. Das wird Jahr für Jahr schwieriger. Und außerdem, ich als Lehrerin kann in offiziellen Schulen nicht richtig arbeiten. Also ich kann dort nicht arbeiten. Also ich kann das nicht machen. Ich bin nicht genügend autoritär. Und ich bin zu demokratisch, das wurde mir vorgeworfen, ne, in der Schule. Und eigentlich, wenn ich also meine Arbeit nicht so machen kann, wie ich möchte, dann kann ich das einfach nicht machen. Und so habe ich ganz, ganz wenig Arbeit und so kann ich einfach keine Existenz oder meine Existenz nicht sichern. Und die Kinder, die, also ich habe zwei Kinder, die Existenz meiner zwei Kinder.
Was meinen die Menschen, die dir vorwerfen, du bist zu demokratisch?
Ja, weil ich als Lehrerin zusammen mit meinen Schülern sitze, nicht vor der Tafel stehe und dass sie mich zum Beispiel duzen dürfen. Also das sind schon solche furchtbare Sachen, die nicht toleriert werden können. Ja, und außerdem, also ich habe zum Beispiel also Filmclubs organisiert, immer mit deutschen Filmen. Und also das war auch ein schwieriger Kampf, weil mit den Kolleginnen, weil die das einfach nicht kennen, dass man auch anderes lehren kann. Und das war zum Beispiel auch ein Vorwurf, also wieso ich Filmclub organisiere, was hat das mit der deutschen Sprache zu tun? Ich finde, das hat sehr viel mit der deutschen Sprache zu tun.
Und jetzt ist dein Plan, nach Deutschland zu gehen?
Ja, nach Berlin zu gehen. Eigentlich, also habe ich so seit 2 Jahren, habe ich immer wieder, also ich habe unheimlich viele Kämpfe gehabt in mir selbst, weil eigentlich auf einer Seite denke ich, man kann nicht immer entfliehen und ich bleibe doch hier und ich mache doch dagegen etwas oder ich mache, was ich möchte und wie ich möchte, aber auf der anderen Seite einfach kann ich nicht leben. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich versuche das. Also ich habe nicht gesagt, für ewig, aber erstmal ein bisschen möchte ich einfach mal ein bisschen Luft bekommen und nicht mehr diesen unter diesem Druck arbeiten und leben.
Wenn du sagst, du würdest nicht für immer weggehen wollen, was müsste denn passieren, dass du sagst, du könntest hier weiter leben?
Ja, weil eigentlich sehe ich also sehe ich hier die alltägliche und überhaupt die allgemeine politische und ökonomische Situation ganz schlecht. Und ich bin also sehr pessimistisch. Und also ich kann mir momentan überhaupt nicht vorstellen, dass diese Situation in den nächsten Jahren verändern wird.
Gehst du positiv weg? Also ist es für dich so, dass du sagst, dir wird es da besser gehen? Oder wie siehst du so deine Zukunft in Berlin?
Auf jeden Fall. Also ich sehe das also nicht als Entfliehen oder so, sondern als eine Möglichkeit oder als Möglichkeiten für ein schöneres Leben. Aber natürlich habe ich auch den Plan, also meine Kinder auch später dann nach Deutschland zu bringen. Weil ich denke, also hier das Schulsystem, also es tut mir wirklich für meine Kinder leid, was sie alles erleben müssen hier in ungarischen Schulen.
Soweit die Gymnasiallehrerin Bogi aus Budapest im Interview mit Kollegin Caro.
Más historias que no las voy a creer. Tienes muy mala memoria, tu versión no es la de ayer. Tu vida es pura mentira, de promesas sin cumplidas, una fachada muy aparente con sorpresa en su interior. Basta ya de malos rollos, de comerme tus marrones. Simplemente no te quiero, lo nuestro ya terminó. Hoy estoy contento, sí, miro solo bajo el sol. La luz tiene otro color, se refleja en mi interior. Siento un nuevo amanecer,
Am 8. April 2014 erklärte der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig, da sie mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union nicht vereinbar sei. Eine Woche später fasst Cornelia Ernst von der linken Fraktion im Europaparlament das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung zusammen und bringt die Forderungen an die europäischen Institutionen auf den Punkt.
Das EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung ist das zweifellos bedeutendste Urteil zur Stärkung der Grundrechte der EU-Bürger der letzten Jahre. Es zeigt, dass der EU-Beitritt zur Grundrechtecharta wirkt, und es ist ein Beweis, dass es sich lohnt, auf europäischer Ebene für die Wahrung von Bürgerrechten zu streiten. Und im Namen meiner Fraktion möchte ich allen Netzaktivistinnen und Aktivisten danken aus Österreich, Irland, aber auch die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer in Europa, die diese Klage tatsächlich befördert haben. Das Urteil stellt jedes andere Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, auch des Bundesverfassungsgerichtes, in den Schatten und sagt klar, die Richtlinie ist vollständig und rückwirkend, so kann man es lesen, aufgehoben. Sie existiert nicht mehr. Sie ist ungültig und daher auch nicht mehr reformierbar. Der Gerichtshof stellt klar, dass keine, und ich zitiere, dem Gemeinwohl noch so sehr dienende Zielsetzung rechtfertigt, Vorratsdatenspeicherungen vorzunehmen, weil dies einen, das zitiere ich nochmal, Eingriff in die Grundrechte fast der gesamten europäischen Bevölkerung darstellt. Weil es keinen direkten Zusammenhang zwischen den konkreten Vorratsdaten, Herr Weber, und einer Bedrohung der öffentlichen Sicherheit gibt, weil Ausnahmen vom Schutz personenbezogener Daten sich nur auf das absolut Notwendige beschränken dürfen. So steht es im Urteil zu lesen. Deshalb fordern wir die Beendigung der Sammelwut und des Sicherheitswahns in der EU und natürlich auch in den Mitgliedstaaten. Wir verlangen, dass alle Verordnungen und Richtlinien, die solche Speicherungen beinhalten, auf den Prüfstand kommen. Das betrifft den Datenmoloche Europol, das betrifft das Schengen-Informationssystem 2, das betrifft natürlich Eurodac, wo Strafverfolgungsbehörden Vorratsdaten von anerkannten Flüchtlingen sogar speichern. Das ist wirklich gelebter Rassismus. Betroffen sind auch die Verträge von SWIFT, von PNR mit den verschiedenen Drittstaaten, das ist genannt worden. Nutzen wir doch heute die Gelegenheit, um klarzustellen, dass es ein EU-PNR nicht geben wird. Das ist doch heutzutage klarzustellen. Auch in den Mitgliedstaaten muss unverzüglich jede Regelung, die auf Vorratsdatenspeicherung beruht, weg. Und zwar einfach, weil sie EU-rechtswidrig sind und es keine Grundlage mehr auf europäischer Ebene dafür gibt. Wir fordern die Kommission auf, initiativ zu werden und gegen Mitgliedstaaten, die das unterlassen, Vertragsverletzungsverfahren letztendlich einzuleiten. Ein Monat, nachdem wir mit unserem NSA-Bericht die Massenausspähung der EU-Bürger aufs Schärfste verurteilt haben, haben wir nun den rechtlichen Rückenwind.
In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung bereits vor dem EuGH-Urteil kassiert. Es gibt also hierzulande keine Vorratsdatenspeicherung mehr. In allen anderen EU-Staaten gibt es aber noch die nationalen Gesetze zum Speichern von Vorratsdaten. Diese sind durch das Urteil des EuGH nicht automatisch wirkungslos geworden. Zur Situation in Österreich meint deshalb der grüne Justizsprecher Albert Steinhauser aus Österreich im Gespräch mit Bettina Dobning von Radio Orange in Wien.
Ja, es ist richtig, das Gesetz, das der Nationalrat beschlossen hat, bleibt trotzdem aufrecht. Und da ist eben jetzt der Verfassungsgerichtshof am Zug. Und wir gehen davon aus, dass der Verfassungsgerichtshof im Herbst auch in Österreich Teile oder das ganze Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung aufheben wird. Ganz unabhängig davon steht es natürlich dem Parlament immer frei, ein Gesetz zurückzunehmen und den Antrag dazu werde ich auch stellen.
Das vielgefeierte Urteil des Europäischen Gerichtshofs schließt eine Vorratsdatenspeicherung allerdings nicht kategorisch aus. Es lässt eine Möglichkeit offen, eine neue Richtlinie zu verabschieden, die eine eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung wieder erzwingen würde. Albert Steinhauser wagt einen Ausblick.
Die alte Richtlinie ist beseitigt und es müsste jetzt eine neue verabschiedet werden. Und das ist natürlich ein ganz, ganz langer Weg. Theoretisch wäre es möglich, in einer neuen Richtlinie eingeschränkt eine Vorratsdatenspeicherung weiter zu ermöglichen. Praktisch gehe ich aber davon aus, dass die Regierungen das politisch nicht mehr schaffen werden. Ich glaube, dass nach dem NSA-Skandal die Bürgerinnen und Bürger so sensibilisiert sind, dass das den Regierungen nicht mehr leicht fallen würde, eine neue Richtlinie zu verabschieden. Klar ist aber auch, uns nimmt niemand die politische Auseinandersetzung gegen den Überwachungsstaat ab. Keine Regierung, kein Gerichtshof, sondern das ist Aufgabe von aufgeweckten und engagierten Bürgerinnen, gemeinsam mit politischen Kräften, die das auch wollen.
Ein Beitrag von Kollegen Fabian. Das war es auch wieder mit dem heutigen Fokus Europa Magazin in der Ausgabe vom Dienstag, den 22. April. Die GEMA-freie Musik kam heute von FJGI aus Spanien. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war Mathieu.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.